und willkommen bei BLIPS, unserem Podcast zum DFG-Projekt Kulturen der Heimcomputermusik hier an der HMT Leipzig. Ich bin Hanna Hammerich und Niyash Ibrahimi ist auch wieder dabei.
Hallo.
Und ja, wir freuen uns auf diese Folge heute, denn ihr habt schon länger nichts mehr von uns gehört. Das lag aber vor allem daran, dass wir in den letzten Monaten ein paar Vorträge und andere Themen bearbeitet haben. Und eines davon haben wir aber mitgebracht heute als Podcast-Material und stellen euch das in etwas komprimierter Version heute vor. Und zwar soll es gehen um die Klangästhetik des ZX Spectrum. Das war ein Heimcomputer aus Großbritannien, der besonders da, aber eigentlich auch in einigen anderen Ländern sehr beliebt war und insgesamt zu den am meisten verbreiteten Heimcomputern überhaupt gehörte. Für uns ist dieses Gerät interessant, obwohl, oder vielleicht werden wir feststellen, gerade weil seine Möglichkeiten zur Klangerzeugung extrem begrenzt waren eigentlich. Genau, das liegt nämlich daran, dass im Vergleich zu allen anderen Heimcomputerplattformen, die wir euch bisher so vorgestellt haben, der ZX Spectrum keinen dezidierten Soundchip besaß, sondern nur einen sogenannten Beeper. Das war ein einkanaliger Lautsprecher, der eigentlich einfach eine Rechteckwelle erzeugt hat. Man konnte auf dem ZX Spectrum trotzdem Sound programmieren, zum Beispiel auch in Basic, aber jeder Versuch, irgendwie komplexere, mehrstimmige Musik zu erzeugen, hat so einen sehr charakteristisch rauschhaftigen oder noisigen Klang erzeugt.
Genau, und das schauen wir uns heute an anhand von drei Beispielen, die wir mitgebracht haben, drei ziemlich unterschiedliche Beispiele und mehr oder weniger aus unterschiedlichen Zeiten.
Ja.
Und so können wir erstmal unser erstes Beispiel hören. Genau, also dieses Beispiel kennen alle, also das originelle Stück ist ja von Johann Strauss an der schönen Blauen Donau und das ist quasi eine Spektrum-Version von diesem Stück. Das ist die Titelmusik von einem Spiel, nämlich Manic Miner. Das wurde 1983 von einem damals 17-jährigen Matthew Smith programmiert. Er hat quasi das Spiel und auch die Musik alles selbst programmiert. Und wir fanden es faszinierend, als wir dieses Stück und ähnliche Stücke gehört haben aus der Zeit, die einen sehr anderen Klang haben. Wir haben uns gefragt, wie wurde jetzt dieser Klang in der Zeit rezipiert? Es ist lustig, in den YouTube-Kommentaren kann man sehen, dass alle sagen, oh, das ist so schrecklich, das ist so unharmonisch vielleicht oder rau oder unscharf. Und dieses Phänomen, dass aber dieser Klang auf einmal im Zuhause von Menschen war, durch Spiele und Computer, fanden wir spannend, uns anzuschauen. Und vielleicht als eine größere Fragestellung haben wir uns gefragt, wie durch diese Begrenztheit eines Mediums unterschiedliche oder eigenständige kulturelle Ausdrucksformen oder Ästhetik zustande kommen kann. Und das ist, was wir jetzt anhand von diesen drei Beispielen versuchen zu zeigen. Auch wenn diese Musik für uns ziemlich dreckig klingt, muss man sagen, dass es in der Zeit eine sehr krasse Innovation war, dass man erstens überhaupt Musik hatte bei einem Spiel, also Spektrumspiele waren zum Teil ohne Musik. Und aber auch, wir haben gerade gesagt, was ein Beeper machen könnte und dass es ein kanaliger Klang war, dass wir hier schon zweistimmige Musik haben. Das hat Matthew Smith geschafft durch einige Tricks und Hacks, die auch aber dazu geführt haben, dass der Klang nicht so ganz sauber klingt, sondern die Obertöne vermischen sich und man nimmt das als unharmonisch wahr, vor allem bei diesen quasi zweistimmigen Teilen. Und das ist so ein Beispiel von, wenn man versucht, die Möglichkeiten eines Geräts zu erweitern, vielleicht kommt ein anderer, ein anderer Klang zustande, das erstmal auch nicht erwünscht ist.
Ja, du hast schon gesagt, eigentlich ist es, also es ist zweistimmig hier programmierend, aber dadurch, dass es eben diesen harschen, vielschichtigen, komplexen Klang hat, hört man eigentlich, oder kann man manchmal diese beiden Tonhöhen nicht so gut richtig diskret wahrnehmen.
Ja.
Trotzdem kann man aber ja das Stück erkennen. Oder wie du gesagt hast, trotzdem merken wir alle, ah ja, das ist irgendwie Strauss an der schönen blauen Donau. Und genau das ist vielleicht, was wichtig ist zum Erkennen, dass hier eben ein so bekanntes klassisches Musikstück verwendet wurde, was die Leute irgendwie auch damals schon irgendwie im Ohr hatten. Und unsere Wahrnehmung oder das Gehirn am Ende ist eben sehr gut in der Lage zu unterscheiden zwischen eben bekannten Klängen und dann sozusagen allen anderen Informationen, die man nicht braucht, um das wiederzuerkennen, was man eben schon kennt. Mhm. Und das ist was, was hier wahrscheinlich auch passiert, dass wir wie so eine Art Filter im Kopf haben. Mhm. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Schlagwort so dafür, dass wir eben die gewohnten bekannten Klänge fokussieren oder automatisch passiert das, glaube ich, und die nicht benötigen Informationen, die werden sozusagen als Rauschen markiert im Kopf und im Grunde dann auch herausgefiltert. Also diese Nebenprodukte und unharmonischen Klänge, die bei der zweistimmigen Klangerzeugung entstehen, die filtert das Gehirn einfach raus für uns und wir erkennen dann das Stück, das gemeint ist, obwohl es ja doch ziemliche Abweichungen gibt vom Original.
Ja, genau. Und ich finde es auch spannend, dass hier auch klassische Musik benutzt wird. Das haben wir auch in der Forschung sehr oft gesehen, dass klassische Musik als Vorlage genommen wird, auch in Software oder in Werbungen sogar manchmal. Und das könnte auch eine Art Versuch sein, dieser neue Klang quasi zu etablieren oder rechtzufertigen, in der man die Norms, die bereits quasi existieren, die Ästhetik, die schon da ist, nimmt, um zu zeigen, okay, der Computer kann auch Bach spielen oder in diesem Fall Strauss. Und das heißt, dass der Computer auch Musik spielen kann. Also eine Art Rechtfertigung ist bestimmt auch hier wichtig. Total. Und könnte immer ein Grund sein, dass diese Musik genommen wird und ausgewählt wird.
Ja, das stimmt. Das ist was man viel sieht. Ich glaube, es gab aber auch immer so ein bisschen pragmatische Gründe. Das hat, glaube ich, Matthew Smith zumindest auch in einem Interview erzählt, dass der Klavierauszug zu An der schönen blauen Donau einfach bei ihm zu Hause rumlag, sage ich jetzt mal, ich glaube, auf dem Klavier. Mhm. Und er deshalb einfach dieses Stück schon da hatte und es einfacher war, vielleicht eben was man schon hat, einfach zu transkribieren sozusagen oder zu übertragen auf den ZX-Spektrum, als jetzt ein neues Stück zu komponieren. Und es steht vielleicht, oder diese Umgangsweise zeigt vielleicht auch so ein bisschen die unbedarfte Herangehensweise eben von so Teenage-Bedroom-Coders in der Zeit, die einfach eher noch so in diesem Experimentier- und Ausprobiermodus waren und erstmal gucken wollten, was kann ich aus dem Gerät klanglich überhaupt rausholen, bevor man jetzt vielleicht irgendwelche speziellen Kompositionen dafür anfertigt. Genau, ich denke, das sieht man daran ganz schön. Und zu dieser etwas naiven, na, ich will es nicht immer als naiv bezeichnen, aber eben dieser Experimentierhaltung oder Ausprobierenhaltung und Neugierde vielleicht, dazu passt auch ganz gut, dass vielen in der Zeit, also gerade Teenagern, die jetzt nicht in professioneller Spieleindustrie gearbeitet haben, denen war auch das Prinzip Copyright entweder nicht so ganz bekannt oder zumindest egal. Mhm. Für klassische Musik war das jetzt vielleicht nicht so relevant, aber für andere Stücke, Popmusik wurde viel auch verwendet, war das einfach gar nichts, was man so auf dem Schirm hatte.
Ja, genau. Ich finde es aber auch lustig, dass die Stücke von diesem Spiel trotzdem einigermaßen gut passen zu dem Konzept des Spieles. Bei diesem Titel Musik haben wir auch ein schönes Bild. Mhm. Können wir vielleicht auch ein Kapitelbilder zeigen. Und ja, dieser Ausblick passt irgendwie ganz gut zu dieser Musik. Und interessant ist, dass wir bei Manic Miner auch sogar Ingame-Musik haben, was wirklich nicht so üblich war in der Zeit bei Spektrum-Spiele, plus Soundeffekte. Und die Musik von dem Spiel selbst ist von Grieg in der Halle des Bildkönigs und das passt auch irgendwie ganz gut zu dieser Miner, also Mine. Und und dann kommen dazu auch Soundeffekte, wenn der Charakter quasi hochspringt oder runterspringt, was auch sehr gut zwischen diese Musik von Grieg passt. Und das können wir auch uns ganz kurz anhören.
Ich finde irgendwie, genauso wie bei an der schönen blauen Donau, muss man hier immer ein bisschen lachen, weil es so eine, vielleicht so einen Verfremdungseffekt irgendwie hat von dem originalen Stück. Ja, ich frage mich, ob damals Leute auch schon das irgendwie witzig fanden oder
ja,
so.
Ja, bestimmt.
I don't know. Ja.
Ja, und unser zweites Beispiel ist etwas später, 4 Jahre später, 1987, nochmal Spielermusik. Dieses Mal von dem Spiel Kronos, und es wurde komponiert und programmiert von dem Spielermusikkomponist Tim Follin. Ja, also Tim Follin war auch in der Zeit noch ein Teenager, auch 17, aber man kann sagen, er war schon ein erfahrener Spielemusikkomponist. Er hatte auch seine sogenannte Soundroutine oder Engine immer weiterentwickelt und dadurch auch das Hardware immer noch weiter ausgereizt. Mhm. Und übrigens, eine Soundroutine ist in der Zeit ein Code gewesen, das SpielermusikkomponistInnen sehr oft benutzt haben, quasi als eine Framework für ihre Arbeit und für die Kompositionen, wo verschiedene musikalische Parameter auch definiert wurde, und später konnte man das auch nutzen und immer weiterentwickeln. Mhm. Was ich interessant fand, ist, dass die Soundroutine von Tim Follin auch in einer Zeitschrift als Listing veröffentlicht wurde, nämlich in Your Sinclair Zeitschrift, auch in 1987, in August. Und da hatte er noch 4 Kanäle, mhm, und da erklärt er, dass er aber auch bald versuchen will, 6 Kanäle zu schaffen. Und auch verschiedene Effekte wie Portamento, Echo oder ADSR-Hullkurve auch integrieren in der Soundroutine. Und das macht er quasi genau bei Kronos. Also hier haben wir eine 6-stimmige Musik, was sehr krass ist, wenn wir die Limitierung von dem Gerät schon wissen. Und aber dadurch kommt auch dieses Rauschen. Also der Klang wird dadurch sehr quasi noisy oder lo-fi. Das erklärt auch der Spielermusikforscher Kenneth McAlpine in seinem Buch Bits and Pieces, dass quasi dieser dreckige oder rauschhafte Klang langsam eine Art Merkmal oder Eigenschaft von One-Bit-Musik oder von Spektrum-Musik geworden ist. Und das kann man auch hier hören, dass es quasi mehr oder weniger zu der Komposition gehört.
Ja, durch die Art, wie Tim Follin mit dem Klang umgeht und es sozusagen schafft, durch die eigene Komposition ja ein Stück zu produzieren, in dem diese Art von rauschhaftem Klang sich gut einfügt. Dadurch funktioniert das vielleicht, dass es zu dieser eigenen Ästhetik eher wird und jetzt nicht mehr als unerwünscht oder als störend oder so wahrgenommen wird, weil es fügt sich so ganz gut da ein.
Mhm.
Und das war sicherlich auch nur möglich, weil Tim Follin, wie du gesagt hast, hier schon als Spielemusikkomponist aufgetreten ist und nicht wie Matthew Smith irgendwie so alles, das ganze Spiel alleine programmieren musste.
Genau, er musste nur die Musik programmieren.
Genau, weil er eben, ich glaube, er war schon in einer Softwarefirma tätig, mhm, und da gab es dann andere Leute, die die anderen Programmieraufgaben für Gameplay und so weiter übernommen, mhm, haben. Das heißt, er konnte sich schon irgendwie sehr auf die Musik fokussieren. Und er hat auch einen anderen musikalischen Background, muss man fairerweise sagen, als ja. eben Matthew Smith.
Ja.
Und da deshalb bestimmt einfach andere Kenntnisse und ja, genau. Was interessant ist oder was vielleicht unsere These ganz gut bestätigt, dass eben bei Kronos diese rauschhaften Klänge irgendwie besser integriert werden. Das sieht man an einem Coverstück von Kronos, von der Titelmusik, bei der jemand, das haben wir auf YouTube einfach gefunden, bei der jemand verschiedene Synthesizer benutzt und diese 6 Kanäle sozusagen mit Synthesizern dann besetzt. Und hier fällt aber eben genau dieses Rauschen weg. Und wenn man das hört, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber für uns war es schon so, dass eben ein wichtiges Charakteristikum von dieser Titelmusik tatsächlich verloren geht.
Ja, definitiv.
Ja, daran sieht man vielleicht, dass eben die Noisiness schon auch ja, ästhetisch dazugehört zum Stück. Gut, damit kommen wir dann auch schon zu unserem aktuellsten Beispiel. Du hast eben schon die One-Bit-Musik erwähnt und genau dahin gehen wir jetzt. Fast 30 Jahre nach Tim Follins Kronos hören wir uns jetzt ein Stück an von Musiker und Programmierer Utz, der ein Stück geschrieben hat auf dem Album Dead Fuzz, das ZZXX heißt und damit eigentlich schon eben sich auf den ZX-Spektrum bezieht, auf dem dieses Stück nämlich auch komplett programmiert wurde, also ohne zusätzliche Hardware, obwohl es eben so aktuell ist und ich glaube genau von 2014 ist es. Ja, und da hören wir jetzt erstmal rein. Ja, das ganze Album könnt ihr übrigens auf Bandcamp hören. Da findet ihr Utz unter seinem Projektnamen Irrlicht Project, unter dem er dieses Album veröffentlicht hat. Ja, und da ist das nämlich ein Album, auf dem er komplett oder das er komplett mit dem ZX-Spektrum eben erzeugt hat. Und interessanterweise ist, sind die Prinzipien der Sounderzeugung hier auf diesem Album speziell, aber auch in der Ein-Bit-Musik im Allgemeinen, sind eigentlich immer noch die gleichen oder sind quasi weiterentwickelte Prinzipien, von denen wir sie, wie wir sie bisher jetzt bei Matthew Smith und Tim Follin gesehen haben. Und genau, aber der Punkt weiterentwickelt ist vielleicht wichtig, weil man hört natürlich hier auch nochmal einen qualitativen Sprung zwischen jetzt Utz und den Stücken davor, weil jetzt die Szene sozusagen den Vorteil hatte, dass die Soundroutinen, von denen du gesprochen hast, einfach von vielen verschiedenen Leuten weiterentwickelt worden sind, sozusagen auch als, oder man konnte dann immer auf dem neuen Kenntnisstand auch von anderen Leuten aufbauen.
Ja.
Mittlerweile gibt es deshalb sogar Soundroutinen für den ZX-Spektrum, mit denen man bis zu 16 Stimmen abspielen kann.
Mhm.
Also das ist schon verrückt. Utz hat uns erzählt, wir haben auch im Interview mit ihm gesprochen, dass er aber nicht nur mit dem ZX-Spektrum, sondern auch mit anderen Geräten, also die eigentlich vielleicht wirklich gar nicht mehr mit Musik assoziiert werden, dass er damit auch Ein-Bit-Musik macht, wie zum Beispiel mit grafischen Taschenrechnern von Texas Instruments. Und daran sieht man aber vielleicht eben diese Eigenheit von Ein-Bit-Musik, dass nämlich hier einfach mit einer Rechteckwelle, die nur diese beiden Zustände an- und auskennt, wie auch beim Beeper, dass eben damit schon Klänge erzeugt werden können, vor allem einfach durch schlaue Programmierung.
Ja.
Und diesen Hardware-Hack. Genau. Und ja, ein Bitmusik gibt es, weil die Technik eben so rudimentär ist dafür, eigentlich schon, solange es auch Computer gibt. Aber zum Genrebegriff ist das erst im Kontext von Demoszene und Chiptune geworden. Und heute wird eben ein Bitmusik vor allem als Unterkategorie von Chipmusik beschrieben.
Mhm. Genau, und in Chipmusik und auch in der Demoszene, auch wenn OC jetzt nicht genau zur Demoszene gehört, aber in dieser Szene ist immer Programmierungsfähigkeit und die technische Bewunderung schon eine wichtige Sache. Da ist es schon wichtig, dass man auch gut mit diesen limitierten Geräten programmieren kann. Und das hat quasi so auch einen Wert, würde ich sagen. Ja. Und so versteht Utz sich auch, also er hat uns auch erklärt, dass er sowohl diese Klangästhetik als auch diesen Prozess von Programmierung wichtig findet für den Reiz von One-Bit-Music oder Musik machen mit ZX-Spektrum. Und so versteht er sich auch eher als Programmierer und Toolmaker als Musiker. Und das hat er uns auch so erzählt. Und es ist auch spannend zu sehen, dass man auch diese Art Toolmaking auch in dem Album mehr oder weniger hören kann, weil da auch ziemlich unterschiedliche Musikrichtungen vorkommen.
Also was man sehen kann, ist, dass irgendwie dieses Verhältnis zwischen Technik und Ästhetik und der enge Zusammenhang davon eigentlich bei Musik machen mit dem ZX-Spektrum total wesentlich ist, aber sich immer auch so ein bisschen verändert. Also
ja.
Am Anfang war eben diese technische Notwendigkeit und überhaupt erstmal die Etablierung von dem neuen Klang, wie wir gesehen haben, war vielleicht erstmal wichtiger bei Matthew Smith und seinem An der schönen blauen Donau im Manic Miner Spiel. Danach haben wir eher diesen bisschen musikalisch klügeren Umgang vielleicht und schon eine erste Weiterentwicklung von Programmierstrategien innerhalb der Spielemusik aber noch bei Tim Follin und sehen dann vielleicht so eine Art Emanzipation von dieser Ästhetik, von dem Klang so ein bisschen. Und mit Emanzipation meine ich jetzt Loslösen vom Videospiel, also jetzt kein Loslösen von der Technik, aber eben von der Kontext von Videospiel, wofür eben die Demoszene vielleicht so ein wichtiger Motor war. Und genau, das schafft dann eben so die Grundlage dafür, dass jetzt jemand wie Utz oder andere Akteure aus der 1-Bit-Szene jetzt einfach auf diese oder jetzt bewusst sozusagen sich zurückwenden können zu der doch sehr begrenzten Technik und hier jetzt aber die Klänge von 1-Bit-Musik sozusagen als bewusste Ästhetik auch feiern sozusagen. Ja, Utz sagt zum Beispiel auch, dass eben diese Art von Begrenzungen für ihn künstlerisch total befreiend sind. Ja, soweit vielleicht unser Ritt durch die Klänge des ZX-Spektrum. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ja, ihr habt vielleicht viele musikalische Anregungen bekommen heute. Ja, wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet oder uns in der Zwischenzeit schreibt an die Mailadresse blips@hmt-leipzig.de. Und damit sagen wir erstmal Tschüss für heute.
Bis zum nächsten Mal.
Blips ist der Podcast zum Projekt Kulturender Heimcomputermusik. Technik, Netzwerke und Produkte in den 1980er Jahren zwischen Kaltem Krieg und Globalisierung. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und durchgeführt unter der Leitung von Christoph Hust und Ibke Starke an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Produktion: Niyesh Ibrahimi, Hanna Hammerich und Malte Schulze. Mitarbeit: Lindsay King und Honoka Oka.